Das ist ein Podcast von der reformierten Kirchgemeinde Holderbank Mürike-Wildegg. Der Gottesdienst vom 16. August 2020 aus der Kirche Holderbank. Die Worte vom Pfarrer Martin Kuse, das Orgelspiel von der Christina Ischi. Herzlich willkommen.
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Sind mit dem Wort aus dem Psalm 50 herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir wollen unsere Herzen für Gott auftun, uns ihm zuwenden und was immer uns beschäftigt, vor Gott bringen, weil ja alles in seiner Gegenwart Platz hat. Vielleicht sind sie traurig oder müde oder wütig oder ungeduldig, vielleicht auch fröhlich und dankbar. Alle unsere Stimmungen sind aufgehoben bei Gott, wenn wir damit zu ihm kommen. Auf das dürfen wir vertrauen. So feiern wir miteinander Gottesdienst im Namen von Gott, der uns trägt, im Namen von Jesus Christus, der uns vorausgeht, und im Namen vom Heiligen Geist, der uns tröstet und ruft. Amen. Heute ist der 16. August und heute, genau vor 5 Monaten, ist der Lockdown verkündet worden oder in Kraft getreten. Wir haben, wenn man dann die Zeit vorher noch dazu nimmt, jetzt schon seit einem halben Jahr mit dem Coronavirus zu tun. Ich bin von der Kommission Kirchen und Wirtschaft von der Landeskirche eingeladen worden, Mitte November ein Impulsreferat zu halten zum Thema Solidarität nach Corona. Und es beschäftigt mich jetzt schon, was ich dort sagen könnte, weil es ist ja jetzt schon deutlich, dass wir zu dem selben Zeitpunkt gar noch nicht nach Corona werden sein. Wir hätten ja das alle gar nie gedacht, dass uns die Pandemie so lange wird beschäftigen. Also ist mal die erste Frage nach Corona, wann ist denn das? Und vermutlich können wir die Frage gar noch nicht so gleich und so schlüssig beantworten. Ganz sicher treten wir dann in eine grundsätzlich nächste Phase, wenn wir eine wirksame Impfung haben. Aber auch dann wird die Krankheit und das Problem noch nicht so gleich verschwinden. Wenn man zurückschaut, dann hat sich am Anfang schnell eine enorme Solidarität ausgebildet. Man hat aufeinander Rücksicht genommen. Es war ja auch so ein besonderer historischer Ausnahmezustand gewesen. Im Lockdown haben Jung und Alt aufeinander geachtet. Es hat eine immense Welle von Solidarität und Hilfsaktionen, von Ideen zur Bewältigung der Situation gegeben. Mittlerweile, jetzt nach 5 Monaten, habe ich den Eindruck, dass die Verschleißerscheinungen bei den Leuten anfangen zu nehmen. Es ist so etwas wie ein Kater vorhanden. Der Rausch von dem besonderen Moment von gegenseitiger Anteil und Rücksichtnahme verflügt. Und darum kommt auch jetzt in der nächsten Zeit eine ganz entscheidende Phase. Es wird sich erst jetzt dann zeigen, was wir als Gesellschaft wirklich an moralischer Substanz haben, um mit dieser Krise noch länger umzugehen. Aus christlicher Sicht möchte ich zuerst einmal auf die Deutungen von dieser Krise eingehen, die so kursieren. Da wären ja verschiedene Theorien, die meisten davon sind Verschwörungstheorien. Man liest, das Virus könnte eine Biowaffe sein und aus einem Labor stammen. Es sei freigesetzt worden, um eine autoritäre Weltordnung zu errichten, um die freiheitlichen Gesellschaften außer Kraft zu setzen und den Autoritäten Macht zu geben, uns einzuschränken oder sogar die freiheitlichen Ordnungen abzuschaffen. Wir haben ja auch außerordentliche Lage gehabt und das könnten ja die Mächtigen weltweit immer mehr ausnutzen. Der Mythos von dieser sogenannten neuen Weltordnung, die autoritär wird sein und nicht mehr demokratisch, der Mythos besteht schon länger. Und Corona ist nur eine jüngere Anwendung davon. Der Mythos schließt ein, dass hinter dieser weltweiten Verschwörung zur Macht entweder die Juden stehen, das ist die rechtsextreme Version, oder jetzt auch der Bill Gates. Er will ja die Menschheit zwangsimpfen und dann bei diesen Injektionen heimlich noch Mikrochips mit reinspritzen. Mit Hilfe von denen könnte er uns dann totalitär kontrollieren. Es gibt auch die Theorie, dass das Virus bewusst freigesetzt worden ist, um die Bevölkerungsexplosion eindämmen. Das ist alles Schwachsinn. Und es spiegelt nicht Realitäten, sondern es spiegelt und schürt nur die teils wahnhaften Ängste, die eben auch kursieren und die an den Wurzeln dieser Theorien sitzen. Ein weiterer Mythos, den ich bis vor kurzem, also bis gestern gar nicht davon gewusst habe, den ich im Internet gelernt habe, ist, dass das Virus übertragen wird durch das 5G-Mobilnetz, das ja jetzt überall ausgebaut werden soll. In England sind scheinbar mehrere 5G-Sendemasten angezündet worden. Es hat also Anschläge gegeben auf Einrichtungen der Zivilgesellschaft. Da verbindet sich die Angst vor der chinesischen Dominanz in Technik, Politik und Wirtschaft mit dem Fakt, dass das Virus ja zuerst in China auftreten ist. Aber natürlich ist auch diese Idee komplett Unfug. Schlimm ist auch, dass sich sogar der Mythos halten kann, das Virus existiere gar nicht, es sei alles nur aufgebaut und erfunden, also eine Lügnung. All das ist wirklich einfach Unfug. Im Fall von Bill Gates verzerrt diese Theorie sogar das ehrenwerte grosse Engagement von seiner Stiftung in der Gesundheitspolitik und in der Forschung. Die Stiftung von Bill und Melinda Gates ist beängstigend mächtig. Das Budget von dieser Stiftung ist grösser als das ganze EU-Entwicklungshilfebudget. Aber der Bill Gates unterstützt die WHO beispielsweise mit grossen Summen Geld, während zum Beispiel die USA als Nation aus der WHO kürzlich austreten sind. Die globale Ausbreitung von dem Virus hat viel mehr damit zu tun, dass die Menschheit am Anfang viel zu zögerlich reagiert hat und natürlich auch mit der langen Inkubationszeit, die dazu führt, dass die Ausbreitung, die Infektionen, dass das alles nur sehr schwer zu erkennen und zu kontrollieren ist. Die Religion ist versucht, im Laufe der Weltgeschichte ja amix den Finger von Gott zu sehen. Das ist das zweite Kapitel dieser Predigt und da betreten wir ganz ein heikles Terrain. Ich erinnere mich an das grosse Erdbeben in Haiti im Jahr 2010, wo man da und dort christliche Prediger gehört hat, sagen, dass das eine Strafe von Gott sei für sündige Leben der Haitianer. Es sei ja interessant, dass über 90% der Bevölkerung von Haiti Voodoo-Kult praktizieren, hat hier ein österreichischer Weihbischof verkündet. Und er hat auch gesagt, schon der Hurricane Katrina im Jahr 2005 hat ja in New Orleans auch Abtreibungskliniken und Nachtclubs zerstört. Und das quasi als die Idee dahinter propagiert. Ich sehe einzelne von Ihnen den Kopf schütteln, ich mache das auch. Aber solche Aussagen erinnern uns an die alte Geschichte von Sodom und Gomorra. Da hat Gott ja Feuer auf die zwei Städte gefallen, weil sie solche Sündenpfuhl gewesen sind. Das Erklärungsmuster, dass sich ganze Gesellschaften Strafen zuziehen, weil sie nicht auf Gott hören, das ist alt. Wir finden es beispielsweise auch bei den ägyptischen Plagen in der Exodus-Geschichte. Aber ist so etwas noch haltbar für uns heutige? Jesus hat klargestellt, dass Gott die Sonne aufgehen lässt und dass er regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Dass also die Spreu mindestens hier auf dieser Erde eben nicht vom Weizen getrennt wird. Es ist doch zuletzt nur Selbstgerechtigkeit und Herzlosigkeit, wenn wir Unglück als gezielte Strafe von Gott deuten. Und ich glaube, das gilt auch für die Geschichten in der Bibel, wo das so verstanden wird. Ein bisschen nuancierter ist die Sicht der Propheten im Alten Testament, dass wir uns manches Übel im Grunde genommen selber zuziehen, wenn wir nicht gottgefällig leben. Dass sozusagen auf uns zurückfällt, was wir selber anrichten. Ein Gedanke, der eigentlich einem buddhistischen Karma-Gedanken verwandt ist. Solche Überlegungen sind nicht immer von der Hand zu weisen. Das spielt zum Beispiel in der Klimadebatte eine grosse Rolle. Da ist es aber nicht das aktive Handeln von Gott, das uns ein Übel bringt, sondern es ist unsere eigene Anmassung, unser verhängnisvolles Eingreifen in die gute Schöpfungsordnung. So könnte man beispielsweise sagen, dass die rasche Ausbreitung vom Coronavirus über die ganze Welt eine indirekte Folge der rasanten Globalisierung ist. Zum Beispiel vom Flugverkehr, der ja dann auch massiv eingeschränkt worden ist. Noch vor 100 Jahren hätte sich das Virus nie in diesem Ausmaß verbreiten können. Aber das sind ja schon ganz rationale Überlegungen, wo unser Wissen über Zusammenhänge zum Tragen kommt. Der Wille von Gott spielt in diesem Zusammenhang nur noch die Rolle, die er schon in der Schöpfungsgeschichte spielt. Er sah, dass alles gut war. Gott hat eine gute Ordnung geschaffen mit dem Auftrag an uns, die zu bewahren und zu schützen. Es gibt da keine gezielte göttliche Strafe, keine Heimsuchung mehr, allenfalls ein Zorn oder eine Trauer von Gott über unseren achtlosen und nihilistischen Umgang mit dem, was er uns anvertraut hat. Und es liegt an uns, mit der zunehmenden Komplexität der Welt sorgfältig umzugehen. Es liegt an uns, Zauberlehrling, mit dem verantwortlich umzugehen, was wir auslösen durch unser Tun in dieser Welt. Aber nein, da ist kein Finger von Gott zu sehen. In der Corona-Pandemie und auch sonst in der Weltgeschichte nicht. Das möchte ich ganz klar und deutlich sagen. So eine Deutung wäre im Grunde genommen Zynismus. Genau wie auch all die früheren Deutungen von Katastrophen und Krisen im Namen von Gott purer Zynismus gewesen sind.
Thank you.
Ich komme an dieser Stelle wieder auf eine Einsicht zu reden, wo ich fundamental und einschneidend finde und wichtig und wo leider auch in der christlichen Theologie und in der Dogmatik, in der Glaubenslehre von uns noch sehr wenig verbreitet ist. Nämlich zu der Frage, ob Gott wirklich der Lenker ist von der Weltgeschichte, wie das ja auch im christlichen Glauben immer noch sehr gern behauptet wird. Der Philosoph Karl Popper hat die Lehre bekämpft. Er hat alle Lehren bekämpft, wo in der Geschichte irgendeinen verborgenen Sinn haben wollen erkennen. Er hat gesagt, die Weltgeschichte hat per se keinen Sinn und alle Lehren, die das behaupten, sogenannte historizistische Lehren, sind abzulehnen. Und ich habe vor 15 Jahren schon mal zu dieser Frage gepredigt, das ist mir jetzt wieder in die Finger gekommen, in dem Zusammenhang mit dieser Frage, wie wir denn die Corona-Pandemie verstehen können. Und ich werde Ihnen noch mal zitieren aus seinen Überlegungen. Er hat während dem Zweiten Weltkrieg unter dem Eindruck von der Nazi-Herrschaft im neuseeländischen Exil ein berühmtes Werk geschrieben, wo er sich eben auch mit diesen totalitären Lehren auseinandersetzt. Die Ansicht, dass Gott sich in der Geschichte offenbart, gilt doch oft als ein Teil des christlichen Dogmas. Obgleich sich im Neuen Testament kaum ein Satz findet, der diese Lehre unterstützen könnte. Dasselbe gilt von der Ansicht, dass die Geschichte sinnvoll ist und dass ihr Sinn der Zweck Gottes ist. Der Historizismus wird als ein notwendiges Mittel der Religion hingestellt. Also die Lehre, dass die Weltgeschichte eben doch irgendwie auf einen geheimnisvollen, verborgenen letzten Sinn und Zweck hinläuft und dass Gott das steuert. Aber ich behaupte, dass diese Ansicht reiner Götzenkult und Aberglauben ist, nicht nur vom Standpunkt eines Rationalisten und Humanisten, sondern auch vom christlichen Standpunkt aus gesehen. Er sagt also nicht nur, ich glaube, das ist falsch, sondern er sagt sogar, das ist im Grunde genommen eine unchristliche Lehre. Der Popper vergleicht die Geschichte mit einem Theaterstück. Ja, ein Theaterstück ist ja geschrieben und es läuft auf irgendeine Pointe oder auf irgendein Ziel her. Die Zuschauer halten nun entweder die großen historischen Persönlichkeiten, in Anführungszeichen, oder die Menschheit in abstracto für die Helden dieses Spieles. Dann stellen sie die Frage, wer hat das Stück verfasst? Und sie denken, dass sie eine fromme Antwort geben, wenn sie sagen, Gott. Aber das ist ein Irrtum. Ihre Antwort ist reine Lästerung. Denn das Spiel wurde, und das wissen sie, nicht von Gott, sondern unter der Aufsicht von Generälen und Diktatoren, von den Professoren der Geschichte geschrieben. Er sagt dann, es sei schon gut, dass man Geschichte als Wissenschaft betreibt, dass man geschichtliche Betrachtungen anstellt, ob jetzt vom wissenschaftlichen oder auch einfach vom christlichen oder vom persönlichen Standpunkt aus. Aber zur selben Zeit besteht die einzige vernünftige und auch die einzige christliche Einstellung selbst zur Geschichte der Freiheit in dem Eingeständnis, dass wir es sind, die für sie die Verantwortung tragen. In demselben Sinn, wie wir für den Aufbau unseres Lebens verantwortlich sind. Dass nur unser Gewissen unser Richter sein kann, nicht aber der weltliche Erfolg. Die Lehre, dass Gott sich und seinen Urteilsspruch in der Geschichte offenbart, ist von der Lehre, dass der weltliche Erfolg der letzte Richter und die letzte Rechtfertigung unserer Handlungen ist, nicht zu unterscheiden. Das ist ganz radikal und einschneidend. Er sagt, Geschichte wird immer aus der Perspektive der Sieger geschrieben und Sieger tun immer ihre eigene Sicht auf Geschichte rechtfertigen. Wir lesen auch an anderen Orten, die Lehre, dass eigentlich der Martin Buber, ein jüdischer Theologe, hat gesagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Und das, glaube ich, müssen wir uns unbedingt und dringend zu Herzen nehmen. Wir werden nicht an unseren Erfolgen gemessen, sondern an unserem Gewissen. Wenn also Geschichte ein Theaterstück ist, Dann ist sie in Worten das Improvisationstheater, ohne Regisseur und ohne Skript. Und was kann in diesem Theater unsere Rolle sein als Christinnen und Christen? Es geht nicht so sehr darum, dass wir den Sinn der Geschichte verstehen, dass wir geschichtliche Ereignisse versuchen, in ihrem Sinn zu erörtern. Das machen ja eben die ganzen Theorien, auch die ganzen Verschwörungstheorien. Und die haben eigentlich nur den Zweck, durch das Finden von einem heimlichen, aber objektiven Sinn irgendwie Kontrolle überzukommen, über den Lauf der Welt, der uns im Grunde genommen Angst macht und verunsichert. Aber es gibt die Kontrolle nicht, es gibt den objektiven Sinn der Weltgeschichte nicht. Und die Antwort vom christlichen Glauben kann nicht sein, so einen objektiven Sinn auch zu setzen, sondern die Antwort vom christlichen Glauben kann nur die Liebe sein. Wir entdecken Sinn nicht in der Beobachtung vom Weltgeschehen, sondern Sinn ist das, was wir selber dem Geschehen probieren zu geben, was wir reinstiften wollen. Zu lieben, das bedeutet, zuerst einmal herzuschauen und wahrzunehmen, was ist. Wir sind in einer Phase der Krise, wo sich jetzt materielle Folgen anfangen abzeichnen für Teile von unserer Gesellschaft. Es gibt Branchen und damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die mit den Folgen der Krise zu kämpfen haben. Und es gilt, die Leute nicht im Stich zu lassen. Es gilt außerdem, dass diejenigen in unserer Gesellschaft, die vorher schon am verwundbarsten gewesen sind, Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, Menschen mit geringeren Bildungschancen, Menschen mit Migrationshintergrund, es gilt, dass diese Menschen jetzt durch die Krise noch verwundbarer geworden sind und dass wir auf sie besonders Acht geben müssen. Gerade jetzt, wo es Verschleißerscheinungen gibt in der Solidarität zwischen den Generationen, zwischen den gesellschaftlichen Gruppierungen, wo sich die Alten über die Jungen anfangen aufregen und die Jungen über die Alten, wo man sich gegenseitig anfängt, Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit vorwerfen, gerade jetzt wird es umso wichtiger, dass wir Gegensteuer geben. Und vielleicht passt da Ihnen viel besser als an jedes Hochzeit der Text, der an so vielen Hochzeiten gelesen wird. Das hohe Lied von der Liebe von Paulus. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Das ist unser ganzes Amt in dieser Situation, an der Liebe festzuhalten in einer schwierigen Zeit, allen Leuten freundlich und geduldig zu begegnen, uns nicht erhitzen zu lassen, sondern konsequent und beharrlich den Menschen zugewandt zu bleiben in allen Lebenslagen. Wir sind keine Welterklärerinnen und Welterklärer, von denen gibt es genug. Wir sind nur Botschafterinnen und Botschafter von einer Haltung, von der Nächstenliebe, von der Liebe von Gott, die allen Menschen auch jetzt, auch in dieser schwierigen Zeit gilt. Eine Frage, die sich das im nächsten halben Jahr ganz konkret wird messen lassen, ist die Frage der Impfungen. Wenn die Impfungen kommen, und das wird hoffentlich im nächsten halben Jahr sein, wie werden sie denn verteilt? Wir lesen jetzt schon, wie Industrienationen Vorverträge abschliessen und im Wettrennen stehen um die frühestmöglichen Impftermine. Aber ist das richtig? Sollten nicht die zuerst eine Impfung bekommen, die am gefährdetsten sind in ihren ganzen Lebensbedingungen? So wie in unserem Land zuerst die Risikopersonen eine Impfung bekommen müssten, so sollten doch global gesehen zuerst die Gebiete, die Länder Impfungen zur Verfügung haben, wo die marodesten Gesundheitssysteme und die geringsten Hygiene- und Schutzmöglichkeiten haben für ihre Menschen. Wir hier können mit unserem Pandemie-Management auch ein paar Monate länger durchhalten. Aber die Menschen im Sudan oder in Afghanistan, die haben die Impfung dringender nötig als wir. So schreibt die Neue Luzerner Zeitung kürzlich zu dem Problem, dass die reichen Länder jetzt schon im Rennen um die Impfdosen nach vorne drängeln. Keine Freude an dieser Entwicklung hat die internationale Impfallianz Gavi. Zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation, der Bill und Melinda Gates Stiftung sowie weiteren Organisationen hat Gavi eine Initiative namens COVAX gegründet. Mit dieser soll der weltweite Zugang zu Corona-Impfstoffen gesichert werden. Über 75 reiche Länder, darunter die Schweiz, sowie 90 arme Länder nehmen daran teil. Dabei sollen die Nationen die Impfstoffe über COVAX einkaufen. Damit will die Initiative sicherstellen, dass alle Teilnehmer im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gleich behandelt werden. Mit COVAX soll verhindert werden, was bei der letzten Pandemie passierte. Als die Schweinegrippe im Jahr 2009 und 10 grassierte, kauften die reichen Länder die meisten verfügbaren Impfungen auf. Da die Schweinegrippe relativ harmlos verlief, fiel die ungerechte Verteilung nicht so stark ins Gewicht. Die Corona-Pandemie trifft die Welt dagegen ungleich härter. Ich bin froh, dass da steht, dass wir als Schweiz für eine gerechte Verteilung auf der Welt mithelfen wollen. Mindestens für eine gleichmäßige Verteilung auf der Welt. Wobei schon da die Frage ist, ob das denn gerecht ist. Der Bund hat jetzt schon 4,5 Millionen Impfungen vorbestellt. Und ich hoffe, dass diese Vorbestellung dem Anliegen von dieser COVAX-Allianz nicht zuwiderläuft. Und ich hoffe, dass dann die Impfdosen, die wir im Land haben, wenn wir sie denn haben, dass die nach sozialen und gesundheitspolitischen Gesichtspunkten verteilt werden und nicht nach Portemonnaie. Da sollten wir alle die Augen offen halten und uns einmischen, wo wir können. In diesen Zeiten von der schleichenden Ermüdung, vom Genervtsein, von der Angst und der Ungeduld passt das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen gut. Matthäus Kapitel 7. Was für ein Haus haben wir gebaut für unsere Moral und Mitmenschlichkeit, für unseren Willen zur Nächstenliebe? Ist das ein Haus, das auf Felsen gegründet ist und nicht einstürzt, wenn Wind und Wasser kommen? Oder ist das ein Haus auf Sand, wo kein wirkliches Fundament besitzt? Wir brauchen in den kommenden Monaten Menschen mit einem festen Fundament. Wir brauchen Menschen, die sich treu bleiben im Willen zur Solidarität, wo doch im März und im April noch so riesig war bei allen. Wir brauchen Menschen, die Augenmass halten und die ihr Ego weiterhin im Griff haben. Solidarität nach Corona. Erst die nächsten paar Monate werden uns lehren, ob das Schlagwort Substanz überkommt oder ob das zu einer Hülse wird. 1. Korinther 13 ist uns ein guter Wegweiser. Amen.
Thank you.
Ich lade Sie ein zur Fürbitte. Wir werden still. Gütige Gott, du schöpferische Kraft, du Licht, wo nie verlöscht. So manchmal haben wir Angst vor dem, was kommt, und auch Angst vor dem, was schon war, weil wir nicht wissen, was aus uns wird. Wenn wir nur wissen, dass wir in deinen Händen gut aufgehoben sind und dass wir nie daraus herausfallen können, das mag uns trösten. Wir bitten dich für alle Kranken und Traurigen. Schenk du ihnen das Wissen. Mach ihr Leben mit deinem Licht wieder hell. Wir bitten dich für alle, die keine Kraft haben. Heb sie wirklich an deiner Hand und lass sie nicht allein. In einem Moment der Stille bringen wir dir all das, was uns jetzt je persönlich bewegt. Und alle unsere Gebete nehmen wir mit ihr in die Worte, die du uns gelehrt hast und wo wir miteinander jetzt beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Sonntag und einen guten Weg in die neue Woche. Geht mit Gott. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott schaut auf dich und gibt dir Frieden. Amen.